nächsten Punkt, nämlich Prozesse. Was sind Prozesse und wie geht man damit um? Nun, Prozesse sind Einheiten in Computern, die dann interessant sind, wenn Programme da sind in mehrfacher Ausführung, mehr Programmsysteme. Wozu braucht man mehr Programmsysteme? Nun, wenn man mehrere Teilnehmer an einem Rechner bzw. einem serverbetriebenen Netz hat, dann möchte man nicht nur ein Programm ausführen, sondern viele gleichzeitig. Der Rechner ist meist so schnell, dass er das könnte, wenn man ihn lässt. Nun, früher hatte man für jedes Programm einen eigenen Rechner. In Anfängen der Computerei lief immer nur ein Programm auf dem Rechner. In den ganz großen Anfängen lief meistens auch nur ein spezielles Programm, ein Zufallszahlengenerator. Der hatte den Vorteil, die Zufallszahlen, die rauskamen, die konnten gar nicht falsch sein so schnell, weil da war immer das Problem, dass diverse Röhren ausgefallen sind und wenn eine Röhre ausfällt, dann passiert irgendwo ein Problem. Und wenn dann Zufallszahl rauskam, okay, das war kein Problem. Aber heutzutage müssen die Rechner genau sein, exakt sein, reproduzierbare Ergebnisse liefern. Und dazu gehört dann auch, dass mehrere Programme gleichzeitig ablaufen können. Nun, ein wichtiges Ding ist dieser Parallelbetrieb. Das bedeutet, dass die CPU besser ausgenutzt werden kann. Wieso besser ausgenutzt? Warum dauert es länger, wenn man Programme hintereinander ausführt, als wenn man sie wechselseitig parallel ausführt? Also mal das eine, dann das andere, dann wieder das eine, dann wieder das andere. Wenn man sich das überlegt, mal das eine, mal das andere, oder erst das eine, dann das andere, was ist da der Unterschied? Weiß jemand, warum dauert es länger, Programme hintereinander auszuführen als parallel?
Weil man vielleicht innerhalb des einen Programmes warten muss, bis irgendwas abgearbeitet ist, bis der nächste Schritt anfangen kann. Und wenn man währenddessen das andere Programm ausführt, was damit gar nichts zu tun hat, kann man es gleichzeitig laufen lassen und man verkürzt sich die Bearbeitungszeit. Hm.
Vollkommen richtig. Genau das ist der eigentliche Grund. Wenn Sie das mal angucken, hier habe ich es mal aufgeschrieben, wenn Sie einen Parallelbetrieb haben, dann haben Sie eine Zeitleiste, von links nach rechts geht die Zeit durch. Und hier oben haben Sie die CPU-Zeiten, in denen die idle ist, so rot angesehen. Aktivität, wo sie nichts tut. Und dann haben wir verschiedene Hardware-Einheiten, so Disketten, Festplatten, Drucker, was auch immer. Und Sie sehen, es gibt einen bestimmten Teil, wo die CPU nur für die Diskette irgendwas tun muss, Befehle ausführen. Dann werden die Daten gelesen, dann tut sie wieder was, transportiert die Daten irgendwohin, rechnet was, dann werden wieder Daten gelesen und so weiter und so fort. Und wenn man das parallel sieht, dann kann die CPU tatsächlich einmal Diskette irgendwas arbeiten, dann das Lesen aufsetzen. Und während gelesen wird, die Hardware-Einheit ist unabhängig, kann sie sich erstmal zur Ruhe setzen und warten, bis so alles fertig gelesen ist. Sie kann aber auch beispielsweise nach dem Lesen der Festplatte die Daten abholen und eben mit denen irgendwas tun. Und wenn das fertig ist, kann sie danach hin zu den gelesenen Daten und mit denen irgendwas von Diskette tun und so weiter und so fort. Den Drucker mal initialisieren, dem ein paar Daten geben, fertig und was anderes tun. Mit anderen Worten, wenn man mehrere Aktivitäten von unabhängigen Ein- und Ausgaben parallel bedienen kann, dann ist man am effizientesten. Man muss nicht zuerst auf die Diskette warten, danach auf die Festplatte und dann und so weiter. Diese ganzen Warteoperationen, die hier blau oder gelb angesehen sind, die braucht man nicht. Die sind im Grunde genommen überhaupt nicht wichtig. Und erst wenn die tatsächliche CPU-Aktivität gefragt wird, dann springt die CPU ein. Und damit kann sie mehrere Dinge parallel bedienen und zusätzlich noch alles Mögliche im Hintergrund machen. Beispielsweise irgendwelche rechenintensive Programme bedienen. Also Sie sehen, der Mehrprogrammbetrieb ist durchaus sinnvoll, aber nur deshalb, weil es parallele Hardware gibt, die auch noch parallel arbeiten kann. Gäbe es die nicht, wäre es total egal. Dann könnte man die hintereinander oder parallel ausführen, das bringt nichts. Gut, das ist also die Antwort darauf. Nun, jetzt kommen wir zu dem Begriff Prozesse. In diesem Kontext laufen nicht nur Programme ab, sondern es laufen Prozesse ab. Was ist ein Prozess? Ein Prozess besteht erstmal aus einem Programm, logisch, ohne das geht es nicht. Programm agiert auf Daten, logisch, brauchen wir noch dazu. Und es hat auch ein Stack. Begriff Stack ist Ihnen geläufig, haben Sie den schon gehört hier in der Vorlesung? Ja, okay, gut. Also, Sie wissen, was ein Stack ist, wir kommen noch drauf, weil der ist ziemlich wichtig in unserem Zusammenhang. Daten, Programm und Stack. Das macht aber noch längst keinen Prozess aus. Was braucht man noch beim Prozess? Beim Prozess braucht man nicht nur die Programmdaten, also das gesamte Programm plus die Daten dazu, sondern man braucht auch den Kontext, in dem das Ganze abläuft. Wenn also ein Prozess anfängt zu laufen, dann muss er wissen, bei welchem Instruktion hat er vorher aufgehört. Der Programmcounter muss sozusagen richtig gesetzt werden. Was waren vorher meine Informationen? Die muss ich wieder reinholen. Wie waren meine Zugriffsdaten für die ganzen Dateien? Was mache ich mit denen? Wie lauteten die Inhalte vom Kernel? Der Kernel-Stack selber ist auch noch wichtig. Die Memory Management Unit, wie war die genau gesetzt? All das wird registriert im Hintergrund. Der Kontext von diesem Programm muss dazu reingeladen werden in den Hauptspeicher, damit das Programm überhaupt arbeiten kann. Der Programmtext allein reicht nicht, der Code reicht nicht. Man muss noch den ganzen Kontext dazu nehmen. Und das ist der Prozess. Das Programm plus alle Daten, die nötig sind, damit es überhaupt ablaufen kann. Das nennt man einen Prozess. Und dieser Prozesskontext, der ist sehr umfangreich. Und wenn man einen Prozess schlafen legt, wenn er ruhig sein soll, dann würde eine Menge Hauptspeicher blockiert werden durch die Daten des Prozesses. Aus diesem Grund gibt es spezielle Dateien, sogenannte Swap-Devices oder Swap-Files. In Windows, NT nennt sich das dann Pages, auf denen dieser Prozesskontext ausgelagert wird. Übrig bleibt nur noch ein ganz kleiner Informationsteil, wie heißt denn dieser Prozess, welche Nummer hat er, was sind die wichtigsten Dinge davon, welche Priorität hat er, wie lange ist er schon gelaufen und wo stehen eigentlich seine Kontextdaten? Wo steht denn alles? Und auf diesen Swap-Files. Und das ist der Prozesskontrollblock, PCB abgekürzt. Und dieser steht immer im Hauptspeicher. Das heißt, wir haben eine Liste von Prozessen in Form von vielen PCB-Blocks und diese Blöcke charakterisieren das gesamte Prozesssystem auf dem Rechner, was gerade läuft. Ja?
Das heißt, wenn ein Prozess abgeschlossen ist, wird der PCB-Block aus dem Hauptspeicher wieder entfernt?
Genau. Also wenn der Prozess zu Ende gegangen ist, das Programm zu Ende gelaufen ist, dann werden alle Daten gelöscht. Der Kontext wird gelöscht und so weiter. Es wird alles freigegeben und wird überschrieben durch neue Sachen. Genau. Deshalb ist auch die Anzahl der PCB-Blocks ist begrenzt. Man kann nicht beliebig viele Prozesse drin haben im Hauptspeicher. Gut, das ist also ein Prozess. Gibt es Fragen dazu? Den Begriff Prozess? Keine Fragen? Ist klar? Gut, dann kommen wir auf die Frage, wir wissen jetzt, was ein Prozess ist, aber ein Prozess ist so ein Ding, das kann Zustände haben. Was für Zustände gibt es von Prozessen? Nun, jedes Betriebssystem hat seine eigene Anzahl von Prozesszuständen. Und wenn Sie programmieren, dann sollten Sie wissen, welche Zustände überhaupt möglich sind. Weil je nach Betriebssystem können Sie unterschiedliche Funktionen abfragen. Ich habe mal die wichtigsten Prozesszustände zusammengestellt. Es fängt damit an, dass der Prozess nicht existiert. Er kommt aus dem Nirvana und geht ins Nirvana. Und dazwischen hat er eine Lebensdauer. Dazwischen existiert ein bisschen was. Zum einen wird er erzeugt. Und wenn er erzeugt wurde, dann geht er in einen Bereitzustand. Konkret ist es sogar eine Warteschlange von allen Prozessen, die bereit sind. Dann sind sie bereit, abgearbeitet zu werden. Und dann, wenn sie tatsächlich aktiviert werden, abgearbeitet werden, dann sind sie aktiv, laufend. Bei einer CPU ist immer nur ein Prozess laufend. Generelle Regel. Da gibt es noch spezielle, aber erstmal generelle Regel. So, wenn der genug gelaufen ist, dann beispielsweise seine Zeit abgelaufen ist, wie er aktiv sein darf, dann wird er wieder zurückgeschoben in einen Bereitzustand und muss er warten in der Warteschlange. Sich hinten anstellen, dass er auch mal wieder ran darf. Und irgendwann hat er wieder mal die Kontrolle und dann darf er wieder aktiv sein. Und irgendwann ist er fertig, aber es kann doch sein, dass er vorher was lesen muss. Und lesen bedeutet, er muss warten darauf, dass er seine Daten bekommt. Dann geht er in einen Blockiertzustand. Diesen Blockiertzustand, da wartet er auf I.O. Wenn dieses I.O. fertig ist, dann hat er seine Daten, kann weiterarbeiten, aber er darf dann nicht einfach weiterarbeiten. Er muss erstmal brav in die Warteschlange, wie alle anderen auch. Und wenn er da wieder drankommt, dann darf er mit den Daten, die er bekommen hat, auch was tun. Vorher nicht. Also es wird versucht, dass jeder mal drankommt, aber nicht einer exzessiv gegenüber allen. Wenn es ein Mehrbenutzersystem ist, ist das sinnvoll. Denn Sie wollen nicht, dass irgendein Typ dauernd nur rechnet und rechnet und Ihr Job, der kommt nicht dran. Der verhungert irgendwo, der kann nicht weitermachen. Deshalb, Gerechtigkeit muss sein, jeder kommt mal dran und irgendwann kommt auch Ihr Job dran. Und wenn er fertig ist, dann terminiert er und nicht existent. Okay, was Sie sehen, sind hier solche roten Markierungen, das heißt, der Prozess wird erzeugt. Ihm wird die Zuteilung gegeben, er muss ein Signal erwarten. Nach dem Signalerhalt wird er in die Bereitschaft eingeführt und so weiter. Er wird auf nicht existent gemacht. Da ist jemand aktiv. Etwas, was das Ganze tut, was ist das? Dieser Geist, der hinten drum alles macht, das ist der Dispatcher. Der Dispatcher, die wollten fragen? Okay. Der Dispatcher ist ein besonderer Prozess. Und dieser besondere Prozess ist sozusagen der dienstbare Geist im Hintergrund und der bringt den Prozess von einem Zustand in den anderen. Und der zwingt ihn dazu, der bringt ihn dazu abzubrechen, der darf nicht rechnen, wie er will. Er wird abgebrochen und dann hinten wieder rangestellt. Und der Dispatcher sorgt für Ordnung im ganzen Haushalt und managt das Ganze. Ohne Dispatcher geht es nicht. Es gibt aber noch etwas. Es gibt noch Warteschlangen. Warteschlangen beispielsweise für den Bereitzustand. Wenn Prozesse in einem Bereitzustand sind, müssen sie in eine Warteschlange reingehen. Diese Warteschlange hat eine bestimmte Ordnung und diese Ordnung richtet sich danach, wie wichtig dieser Prozess ist. Die Ordnung wird vorher ermittelt, welcher Prozess wichtig ist, weniger, wo er eingegliedert wird in der Warteschlange. Nicht immer hinten, sondern manchmal kommt er auch ein paar Schritte vor gegenüber anderen Prozessen. Wer macht das? Das ist ein spezieller Prozess, der heißt Scheduler. Der Scheduler plant also die ganze Ausführung, der Dispatcher tut es tatsächlich. Man könnte sagen, die Strategieüberlegung des Vorstands macht der Scheduler und das aktuelle Management, das macht dann der Dispatcher. Ja?
Kann man das als Benutzer beeinflussen, dass der Prozess, auf den ich gerade warte, im Vergleich zu anderen Prozessen, die ich vielleicht im Hintergrund laufen habe, etwas mehr bevorzugt wird?
Unter Unix dürfen Sie sagen, nice. Und damit gehen Sie Ihre Priorität runter und die anderen dürfen schneller an Ihnen vorbei. Aber Sie dürfen nicht sagen, ich will mehr. Das ist normalerweise nicht drin. Jeder Benutzer würde sagen, ich will mehr. Ich will schneller sein als die anderen. Und dann ist es ein Nullsummenspiel. Da kommt keiner zum Zug. Das heißt, Sie können Ihre Priorität runtersenken, Sie können sie aber nicht erhöhen. Der Administrator, der darf das. Der kann auch Ihren Prozess einfach löschen und sagen, der stört nur oder der tut Dinge, die er nicht tun darf. Das ist okay, aber Sie als Benutzer normalerweise nicht. Nur Administratoren dürfen an den Prioritäten rumfuschen.
Ich meine jetzt, wenn ich alleine an meinem Rechner sitze.
Und ja, und Sie Administratorrechner, dann können Sie das machen. Kein Problem. Sie können es maximal hochsetzen. Sie können es auch auf Real-Time-Priorität setzen. Das heißt, Sie können sagen, sofort ausführen, egal was los ist. Ich will, dass dieser sofort rechnet. Alle anderen haben zurückzustehen. Können Sie machen. Es ist durchaus möglich. Aber Sie müssen Administratorrechte haben. Okay, aber normalerweise wird das, läuft das automatisch ab. Da müssen Sie nichts speziell tun. Es gibt noch mehr Warteschlangen. Können Sie sich vorstellen, wo noch eine Warteschlange in diesem Bildchen ist? Genau. Blockierzustand, es gibt viele Prozesse, die warten auf alles Mögliche, auf nicht nur auf Floppies, auf Drucker, auf Platten, auf I.O. allgemein, Netz-I.O., sonst was. Und dieses Warten bedeutet, dass Sie erstmal in einer Warteschlange hängen. Üblicherweise nimmt man für jedes Gerät eine extra Warteschlange. Und innerhalb der Warteschlange gibt es nochmal ein Schedule, wo Sie einsortiert werden, wie wichtig das ist. Und sobald etwas für Sie kommt, ein Gerät sagt, da habe ich was, dann kriegt es das der und dann wird er einsortiert in die Warteschlange vom Bereit. Und Sie sehen, nicht nur I.O.-Geräte sind da, auch Nachrichten können blockieren. Sie können ein Message-Based System machen, was auf Nachrichten wartet und Ähnliches. Oder auf Timer, Timeout. Wenn Timeout ist, dann wird er erlöst und dann geht es weiter. Das ist besonders praktisch, wenn Sie beispielsweise auf irgendwas warten und es tritt nie ein. Im Zweifelsfall setzen Sie parallel noch einen Timer und sagen, okay, egal wann es kommt, aber wenn es nicht innerhalb der nächsten 100 Millisekunden kommt, dann bitte stopp und mich rauswerfen und ich weiß dann, ach, ich bin rausgeworfen worden, da gibt es ein bisschen Problem. Irgendwie das Gerät ist kaputt oder es reagiert nicht oder irgend sowas. Okay, also gute Programmierung setzt immer Timer auf, um dieses ewige Warten zu vermeiden. Gut, das sind die wichtigsten Zustände davon. Es gibt noch viel mehr Zustände. Unter Unix gibt es andere. Beispielsweise gibt es unter Unix noch hier zwischen dem Grünen und dem Weißen nochmal einen extra Zustand Zombie. Das sind die Kinder, die ihre Daten noch nicht abgeliefert haben und auf die Eltern warten. Und wenn die Eltern verstorben sind, dann muss der Initialprozess, der Ururgroßvater ran. Ansonsten nehmen die Eltern es entgegen. Wenn sie Daten abgeliefert haben, dann dürfen sie in nicht-existentes Nirvana abgleiten. Gut, es gibt noch viele andere Dinge, Multiprozessorzustände in Windows NT, aber das sind spezielle Sachen, die können Sie alles bei Betriebssystemen selber nachlesen, nachgucken, nachhören. Gibt es Fragen dazu, zu den Zuständen? Alles klar? Ja?
Ich habe das öfters, wenn ich ein Fenster in Windows geöffnet habe, dass dann oben in der obersten Reihe dann angezeigt wird, dass er, weiß nicht, irgendwie gerade nicht reagiert, keine Antwort schickt. Heißt es dann, dass er in so einer blockierten Warteschleife festhängt?
Der ist dann blockiert, ja. Und wenn er gut ist, hat er einen Timer gesetzt. Manchmal hat er einen und dann bricht er ab und sagt, keine Reaktion oder so. Und das heißt, er hat einen Timer bekommen, dass da nichts kam, aber er trotzdem aufgelöst wurde.
Meistens fragt er mich dann, ob ich den Prozess beenden will oder
genau.
Dann irgendwann, er hat ein Problem und tut den ganzen Explorer neu starten.
Ja, genau. Das ist der Hintergrund. Das heißt, er ist blockiert, er kommt nicht weg innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, die muss irgendwo aufgesetzt sein im Betriebssystem und sagt dann, okay, es geht nicht, wollen Sie ihn ganz kaputt machen, wollen Sie doch nochmal warten. Das ist okay, genau dieser Mechanismus ist da. Wenn Sie sagen warten, dann wird er weiter blockiert. Erst wenn er erlöst wurde, kommt er in die Bereitschlange und dann kommt er auch irgendwann dran und läuft. Okay? Wenn man also guckt, wo sind Warteschlangen, dann wissen wir, die gelbe Zustand ist eine Warteschlange, der rote ist eine Warteschlange oder mehrere Warteschlangen sogar, der grüne ist keine, ein einziger Zustand für eine Single CPU. Okay? Bei Multiprozessor-Geschichten ist es ein bisschen anders, aber das gucken wir jetzt mal nicht an. Die meisten sind alles Single-Prozessor. Okay, das waren die Prozesszustände. Ja, und wenn keine Fragen sind, dann hätte ich doch mal eine Frage. Wozu gibt es Prozesse? Bitte schön, jetzt sind Sie dran. Überlegen Sie mal. Wozu gibt es das? Sie können sich gern mit Ihrem Nachbar, Nachbarin kurz besprechen, um sich einig zu sein. Ich frage gleich mal ab, wozu es das eigentlich welche gibt. Und jetzt entscheiden Sie sich mal für eine Antwort. Nur eine Antwort ist richtig. Okay, jetzt frage ich mal ab. Wie sieht es denn aus? Wer ist denn für Antwort A? Hand hoch. Wer ist für Antwort B? Hand hoch. Wer ist für Antwort C? Oh, die Mehrheit. Gut, dann fangen wir doch mal an. Warum ist C nicht richtig? Bitte schön. Weiß jemand die Antwort?
Ich hätte jetzt gesagt, weil wenn ein Programm blockiert ist oder so, dann kann man es ja nicht kontrollieren. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit kontrollierten Zuständen richtig verstanden habe.
Ein kontrollierter Zustand. Jedes Programm hat Zustände und die sind natürlich kontrolliert. Das ist eine deterministische Maschine, die wir ja haben. Mit anderen Worten, ein Programm hat immer kontrollierte Zustände. Dazu braucht man keinen Prozess. Es hat immer irgendeinen Zustand und der ist kontrolliert vom Programmierer. Sie haben ihn ja programmiert, was das Ding tun soll. Und damit haben Sie es kontrolliert. Das ist nicht das Problem. Prozesse sind eher dazu da, um diese Zustände tatsächlich auch zu synchronisieren und damit entsprechend weiter. Aber das ist ein anderes Problem. Also C ist in der Form nicht richtig. Dazu gibt es nicht Prozesse. Dazu gibt es Programme, aber die sind sowieso klar. Gut, wir hatten einen großen Teil B. Warum ist B auch nicht richtig? Ja? Genau. Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Wir haben nur ein CPU. Sie laufen parallel ab, aber logisch parallel, aber nicht echt gleichzeitig. Da wird nicht gleichzeitig eine Move-Instruktion und gleichzeitig eine Add-Instruktion. Es geht nicht, es gibt nur eins. Okay? Wir kommen noch den Fall, wo man sagt, ah, das ist aber doch irgend sowas gleichzeitig, aber das ist nicht das von Prozessen, sondern da kommen wir noch drauf. Das hat dann mit Threads zu tun. Aber im Prinzip, Prozesse sind einfach dazu da, nämlich Nummer A, damit man beim Warten eines Programms auf I.O. in der Zeit auch ein anderes Arbeit abgewarten kann. Gibt es kein I.O., keine extra Hardware, die parallel zu meiner CPU rechnen oder irgendwas tun kann, dann macht es auch keinen Sinn, solche Programme parallel abzuarbeiten, Prozesse abzuarbeiten, sondern dann kann man einfach das Programm abarbeiten. Das bringt dann gar keinen Vorteil. Also die Frage, wozu Prozesse? A ist einfach richtig. Okay, gibt es Fragen dazu, nachdem so viele falsch getippt hatten? Ist unklar irgendwas?
Wir hatten halt vorher gedacht, es wären mehrere Sachen richtig.
Nee, ist nur eine Sache und Sie hatten ja vorher schon mal das Richtige gesagt. Deshalb war ich erstaunt, dass Sie das nicht sofort gesagt haben. Sie haben es ja schon mal gesagt. Okay, aber das ist ein anderes Problem. Gut, aber Sie haben noch genügend Möglichkeiten, heute weiterzudenken. Das war jetzt Prozesse. Wir kommen jetzt zu Nebenläufigkeit, also zu parallelen Aktivitäten und zu dem Begriff von Threads. Nun, wozu braucht man das? Versuchen wir erstmal zu motivieren. Nehmen wir an, Sie haben einen Editor, einen Word-Editor. Viele haben schon mit so einem Ding schon gearbeitet. Aber gibt es auch LibreOffice das gleiche Problem? Sie haben einen Text und Sie tippen ein, und gleichzeitig wird eine Syntaxprüfung gemacht, wird unterkringelt, was nicht sauber ist. Wie kommt sowas zustande? Während Sie tippen, wird bereits das Ganze verarbeitet. Nun, Sie haben zwei Aktivitäten. Zum einen Buchstaben sammeln und abbilden auf dem Bildschirm, hintereinander organisieren. Und die zweite Aktivität, das Ganze prüfen. Das sind logisch getrennte Aktivitäten. Und Sie können diese logisch getrennten Aktivitäten ganz gut abbilden, mit Hilfe von Entitäten, die nennen sich Threads. Wie gesagt, Threads sind so eine Art Abrisse im Englischen. Diese Threads dienen dazu, innerhalb einem Programm Parallelität zu implementieren. Einem Programm, im selben Programm. Nicht in mehrere. Wenn Sie mehrere Programme haben, haben Sie mehrere Prozesse. Da haben Sie eine Parallelität, aber nicht Gleichzeitigkeit, aber Parallelität. Und bei dem einen Programm, innerhalb eines Programms kann es auch sein, dass Sie diese Idee haben wollen und dazu brauchen Sie dann in dem Programm nochmal kleinere Entitäten und die nennen sich Threads. Nun, wie muss man sich das vorstellen? Wir haben verschiedene Threads, die parallel laufen in einem gemeinsamen Prozess. Das bedeutet einen gemeinsamen Prozesskontext. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben also einen Prozesskontext, das heißt, wir haben einen gemeinsamen Speicher, wir haben gemeinsame Dateien. Das heißt, einmal aufgemacht eine Datei ist es für alle Threads zugreifbar. Normalerweise, wenn Sie in einem Prozess eine Datei aufmachen, kann ein anderer Prozess sie nicht aufmachen, muss er extra. Aber hier, wenn der eine Prozess das mal aufgemacht hat, ein Thread hat es aufgemacht, kann der andere es auch benutzen. Sowohl I.O., Speicher und so weiter. Weiterhin, eine wichtige Forderung oder eine wichtige Charakterisierung ist, dass das Ganze asynchron parallel läuft. Und wenn Sie es mal angucken, ich habe hier dieses Beispiel, von dem einen Teil kann er, von Nummer 2 kann er nach 1 hüpfen, von 1 hüpft er nach 3, von 3 hüpft er nach 2, dann wieder mal zurück oder auch beliebig, er kann auch wieder zurück nach 1, kann aber auch von 2 nach 3 oder sonst wie. Also total unregelmäßige Reihenfolge. Es ist nicht vorher gesagt, in welcher Reihenfolge diese Threads ablaufen. Die sind bedarfsgetrieben. Wenn Sie also genug Text eingetippt haben, dann kommt der Syntax-Check automatisch. Aber wann er kommt, das hängt davon ab, wie schnell Sie tippen oder sonst wie, aber das ist nicht determiniert vorher in der Form. Diese Idee, dass man also parallele Entitäten hat innerhalb eines Programms, die beliebig sich gegenseitig aufrufen können, das ist der Wunsch. So, wenn Sie das machen wollen mit den Programmtechniken, die Sie bisher kennengelernt haben, dann crasht es. Dann haben Sie ein großes Problem. Das funktioniert nämlich nicht so. Warum? Das möchte ich Ihnen genauer erzählen. Dazu müssen wir ein bisschen tiefer reingehen in das, was passiert, wenn Sie programmieren. Sie haben eine Nebenläufigkeit und die Nebenläufigkeit ist sehr stark begrenzt. Normalerweise haben Sie verschiedene Methoden, 1 bis n, und Sie haben einen Stack. Stack als Kellerspeicher dient dazu, den Kontext eines Programms abzubilden. Beispielsweise die lokalen Variablen werden auf dem Stack abgebildet. Und wenn Sie einen Zugriff von innerhalb einer Methode haben, und der hat einen Namen, beispielsweise eben eine Variable heißt, nehmen wir mal an, A, die andere heißt B oder sonst wie, dann wird es so abgebildet, dass immer gesagt wird, relativ zum Stackpointer, die erste Location, die erste Adresse ist die Variable A, die zweite Adresse ist die Variable B und so weiter. Sodass Sie nur dann auf den Daten arbeiten können, wenn Sie den Stackpointer haben. Dieser Stackpointer ist also ganz wichtig für Ihr Programm, um zu wissen, wo jetzt gerade diese entsprechenden Daten sind. Und das ist für jede Methode extra der Fall. Gucken wir uns mal an, wenn Sie eine Methode 1 haben. Sie rufen Methode 1 auf, da rufen Sie die Methode 2 auf, innerhalb der Methode 1. Was passiert? Auf dem Stack wird die Return-Adresse draufgesteckt, wird also ein Push gemacht, Argument 1, beispielsweise Error, wird übergeben und innerhalb von Methode 2 gibt es auch wieder zwei lokale Variablen. Die haben aber andere Werte als hier oben. So, wenn Methode 2 aufgerufen wurde, kann Methode 2 Methode 3 aufrufen, dann Methode 4 und so weiter und so fort. Das geht genauso weiter. Mit anderen Worten, am Schluss haben Sie bei Methode N eine Return-Adresse, die Argumente und irgendwelche lokalen Variablen. Und der Stackpointer folgt dem. Immer relativ zum Stackpointer wird die Methode auf diese Variablen zugreifen. Soweit, so gut. Was passiert nun, wenn Sie das Ganze abschließen wollen? Sie müssen einen Return machen. Beim Return wird nichts anderes gemacht, als den Stackpointer wieder hochgesetzt. Das bedeutet, bei jedem Return wird vergessen, was vorher auf dem Stack war, und entscheidend ist immer der Pointer, der weitergesetzt wird, bis wieder zum Schluss. Jetzt verstehen Sie, was passiert. Angenommen, Sie würden Methode 1 in Methode 1 Methode 2 aufrufen. Nein, in Methode 1 Methode 1 wieder aufrufen. Und in Methode 1 steht 1 wieder drin. Die machen Rekursion. Rekursion haben Sie schon gehabt, stimmt's? Okay, Sie wissen, was eine Rekursion ist. Die machen eine Rekursion. Und das Ganze läuft sozusagen ab. Was passiert dann? Im Laufe der Rekursion, wenn Sie keine Rekursionsbedingung haben, die einen Abbruch fordert. Ja, und was passiert dann? Genau. Irgendwann kommt der Zeiger ganz unten an und irgendwann gibt es gar keinen Speicher mehr, wo abgespeichert werden kann. Der Stack Overflow nennt sich das. Und der Stack Overflow ist ganz klar. Das heißt, diese Methode hier, Sie können nicht beliebig irgendwo hin und her hüpfen. Es sieht dann so aus, als würden Sie eins neben dem anderen aufrufen. Beim Aufrufen irgendwann mal, beim Endenaufruf, haben Sie einen Stack Overflow. Das geht nicht. Mit anderen Worten, was wir vorher gesagt hatten, oh, Thread 1 nach Thread 4, nach Thread 3, 2, hin und her, irgendwann gibt es einen Stack Overflow. Das geht vorher nicht in der Form. Das heißt, diese Idee von unabhängigen Threads scheitert an dieser Stelle an dem normalen Aufrufmechanismus. Was kann man da tun? Haben Sie eine Idee? Was kann man dagegen tun? Wir wollen aber gerne die beliebige Aufrufreihenfolge haben. Wir wollen parallele Aktivitäten haben. Wir wollen nicht Rücksicht nehmen müssen, was vorher aufgerufen wurde. Na gut, Abbruchbedingungen ist schön, aber angenommen, wir haben ja hier beliebigen Aufruf von irgendwas, da müssen wir irgendwo mitzählen, wie oft wir was aufgerufen haben. Wir haben einen beliebigen Hin- und Her-Hüpfen. Wir wollen einen Mechanismus haben, wo wir beliebig aufrufen können, ohne zu wissen, wo wir gerade im Stack gelandet sind vorher, bei diesem ganzen Aufrufen. Ja. Die ältesten Stack-Sachen löschen. Ja, ist eine gute Idee, aber wer macht das? Und vielleicht ist es mal notwendig, vielleicht braucht man das mal oder so bei dieser Methode. Es ist nur sehr, sehr eingeschränkt. Da bräuchte man dann Management für alte Stack-Einträge oder sowas, was nicht so ganz einfach und untrivial ist. Andere Ideen? Wie kann man das Problem lösen? Jawohl. Die entscheidende Idee ist, wenn die Stack Probleme macht, kriegt jeder seinen eigenen Stack. Kann er machen, was er will. Jeder kriegt seinen eigenen Stack und damit kann man beliebig hin und her hüpfen. Es wird so getan, als hätten wir verschiedene Prozesse, was natürlich nicht der Fall ist. Es ist immer noch derselbe Prozess, derselbe Kontext, dieselben Dateien. Aber jeder hat sein kleines Stück Stack, was er beliebig verwalten kann. Mit anderen Worten, wenn wir von Thread 1 die Kontrolle nach Thread 4 geben, dann wird einfach nur der Stack-Pointer umgesetzt. Das reicht. Programm-Counter umgesetzt, Stack-Pointer umgesetzt und op, sind wir plötzlich im Thread 4. Und weiter geht's, wo der gerade aufgehört hat. Gar kein Problem. Mit anderen Worten, dieses willkürlich hin und her hüpfen macht keine Probleme mehr, dadurch, dass jeder seinen eigenen Stack verwaltet und in diesem lokalen Stack pro Thread die Geschichte drin steckt, die dieses kleine Stückchen Programm vorher gehabt hat. Wir haben keine Probleme mehr. Das ist die entscheidende Idee. Also bei Multithreading, bei Coroutinen oder Threads, haben wir für jeden eigenen Thread seinen eigenen Stack. Und damit haben wir die ganze Problematik von dem Rücksprung und automatisch und so weiter, haben wir alles draußen. Wir können also vergleichen, wenn wir mal diese beiden Dinge nebeneinander halten, bei der Nebenläufigkeit, wir können vergleichen, normale Prozesse haben den Prozesskontext, Und in dem CPU-Register ist der Program Counter, PC, und der Stack Pointer, SP. Und für diesen Prozess gibt es dann den Program Counter, der in das Hauptprogramm reingibt, beispielsweise auf eine Methode gerade zeigt, in die gerade ausgeführt wird. Und der Stack Pointer zeigt auf den entsprechenden Stack von dieser Methode. Genau gesagt, auf einen Stack, okay, der dann entsprechend runtergeht, hochgeht und so weiter. Das ist ein normaler Prozess. Haben wir aber Threads, dann sind innerhalb des Prozesses, der Prozess ist also immer noch, das Ganze hier ist der Prozess, innerhalb des Prozesses haben wir mehrere Threads. Der Program Counter zeigt wieder auf den aktuellen Thread, aber der Stack Pointer zeigt auf etwas, mit dem er initialisiert worden ist, für jeden Thread seinen eigenen Stack Pointer. Das heißt, dieser Stack Pointer zeigt auf die eine Liste, der nächste Stack Pointer zeigt auf eine andere Liste. Wir haben also die Stacks aneinander geklebt und zwischen den einzelnen Stacks braucht man Sicherheitsabstand. Und wenn der nicht eingehalten wird, muss es einen Stack Overflow geben für den einzelnen Thread. Aber immerhin, wir haben jedem ein bisschen was reserviert. Und manchmal finden Sie, beispielsweise Java oder ähnlich, dann Meldungen, oh, das ist Stack Overflow. Und dann muss man von vornherein einen größeren Stack reservieren, bevor man das Ganze laufen lässt, sodass die sich nicht ins Gehege kommen, die einzelnen Threads. Ja, gut. Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Threads und Prozessen. Als Prozesse haben also einen einzigen Thread, den Main Thread, und Multithread-Prozesse haben mehrere und die können dann ziemlich variieren. Gibt es Fragen dazu, zu dem Begriff Thread und so weiter? Ja?
Ist jetzt der Stack für den Main Thread ohne Prozess so groß wie unten?
Das hängt. Die Frage ist vollkommen richtig, aber das hängt von dem Prozess ab, wie viel Stack er braucht. Manche Prozesse brauchen einen großen Stack, manche Prozesse brauchen einen kleinen Stack. Es gibt einen Standardbereich, der immer jedem Prozess zugegeben wird an Speicher. Und wenn nicht ausreicht, muss er sich mehr Speicher holen. Memory Allocation zusätzlich. Und den kann er dann verwenden für einen Stack. Und bei Multithreading, da ist es das Gleiche. Generell ist es sicher besser, einen größeren Stack zu reservieren, aber wie der denn eingeteilt wird, das hängt dann von den Threads selber ab, wie sie es nutzen. Das ist die Thread-Umgebung, die aufgesetzt wird. Ja? Nee, das rekursive Problem ist nicht gelöst. Wenn Sie den Thread 1 sich aufrufen lassen, ganz oft, dann haben Sie auch einen Stack Overflow, logisch. Nee, weil Sie die Methode, Sie rufen ja nicht nur die Methode auf, Sie rufen ja die Inkarnation auf. Und das ist ein konkretes Stück Code, das ruft sich selbst wieder auf, aber mit einem anderen Stack-Bereich. Das bedeutet, von dem einen Stack, den dieser eine Thread hat, wird nochmal was abgeknapst für jeden Aufruf. Und wenn der zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Und das heißt, es hängt immer davon ab, wie viel Sie dem Ganzen spendieren, damit es ohne Probleme durchläuft oder nicht. Also die Problematik, begrenzter Stack, ist bei allen gegeben. Die haben überall das Problem. Der Vorteil von Multithreading ist, dass Sie beliebig hüpfen können, von Thread 1 nach Thread 5, von 4 nach 3 und so weiter, ohne Rücksicht. Das können Sie nicht bei den Methoden in dem Einzelnen hier oben. Da geht das nicht so. Ja, dann ist Speicher zu Stack Overflow, heißt, der Speicher ist bereit, ist erreicht, dann greift ein Schutzmechanismus, das heißt, es gibt einen Stack Overflow Interrupt und der Prozess wird erstmal rausgeschmissen und Fehlermeldung wird generiert. Und Sie müssen dann was tun. Als Programmierer, Programmiererin, können Sie das beispielsweise voraussehen und sagen, wenn ein Stack Overflow Interrupt kommt, dann bitte sag mir Bescheid. Ich hole mir automatisch mehr Hauptspeicher, wenn er verfügbar ist, klebe ihn dran, setze es nochmal neu auf und dann läuft es weiter. Den Fall können Sie versuchen vorzusehen. Sie können es aber auch lassen und dann wird er eben rausgeschmissen. Wenn der normale Stack-Bereich reicht, dann ist das okay. Und wenn Sie nach Erfahrung sagen, okay, dann mache ich halt nochmal in ein paar Mega-Memory mehr zu diesem ganzen Prozess dazu, der braucht halt so viel, dann kriegt er halt am Anfang mehr. Und dann wird er hoffentlich ohne Probleme durchlaufen. Aber raus, sich vorher zu berechnen, wie viel Stack benötigt wird, ist sehr schwierig, weil die Abläufe sind nicht immer regelmäßig, sind sehr unregelmäßig und da können Konfigurationen auftauchen, wo sehr viel Stack verwendet wird und weniger und meistens ist Erfahrungstatsache. Gut, weitere Fragen? Okay, jetzt wissen Sie also, was Prozesse sind, Sie wissen, was Threads sind. Jetzt kommen wir auf ein paar spezielle Fragen noch. Zum einen wollte ich Ihnen noch klein einschieben, das war noch ein Beitrag von Herrn Kiesel, der leider heute nicht kommen kann. Den Part hätte er übernehmen sollen. Warum auch immer nicht, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, der Herr Krömke hatte mich engagiert, um diese Vorlesung heute und die am Montag mit zu übernehmen, sodass Sie ausreichend mit Wissen versorgt werden. Er macht dann wohl weiter. Gut. Und zwar folgendes. Es gibt eine Art Parallelität, wobei man sagen muss, nicht Gleichzeitigkeit, auch das ist wiederum nur Parallelität, nämlich das Hyperthreading. Die Intel-Prozessoren haben meistens ein Hyperthreading drin. Und wie funktioniert das? Nun, Sie haben einen Thread im Speicher und einen zweiten Thread im Speicher. Und wenn ein Thread auf den Speicherbus warten muss, dann kann die CPU eigentlich was anderes tun. CPU ist meist schneller als das RAM, deutlich schneller als das RAM. Aus diesem Grund gibt es bei allen CPUs ein Cache. Sowohl der Hauptspeicher hat ein Cache, L3-Cache. Dann gibt es noch auf dem CPU-Chip nochmal einen Cache für I.O., das ist ein L2-Cache. Und dann gibt es nochmal einen Cache nur für Instruktionen, der L1-Cache. Und der L1-Cache ist der teuerste, aber sauschnell. Der L2 ist etwas billiger, langsamer und der L3 ist noch langsamer und noch billiger. Und entsprechend ist die Hierarchie gegeben. Was man machen kann, man kann die Schnelligkeit der CPU ausnutzen, indem man einfach sagt, okay, wenn der so lange warten muss, bis die Read-Zyklen oder Write-Zyklen durchgelaufen sind bis zum Hauptspeicher, in der Zeit kann ich auf meinem Bereich hier auf der CPU ganz schnell noch was machen. Und der zweite Thread ist dann schon mal gecached im L2 zum Beispiel und dann kann der geholt werden und der wird noch ausgeführt, bis der auch wieder warten muss und dann kann wieder der Erste, der hat inzwischen seine Daten bekommen, weiterlaufen. Man kann also so hin und her switchen zwischen zwei verschiedenen Threads tun durch ein Multithreading. Das wird hardwaremäßig unterstützt. Muss man sich nicht drum kümmern, wird automatisch gemacht und wird von Ihnen gar nicht programmiert. Ist ein Hardware-Mechanismus, der ablaufen kann. Nur zu Ihrer Information, was möglich ist. Interessant ist, wenn man sich anguckt, das braucht ein bisschen mehr Hardware, gerade 5%, aber die Leistung wird erstaunlich mehr, nämlich 30% mehr Leistung. Man merkt, dass dieses Warten auf die Hardware schon Zeit frisst. Die CPU wesentlich schneller kann, als sie darf, wenn sie immer warten muss auf irgendwelches Memory-IO. Gut, das war die Hardware-Thread-Unterstützung. Und jetzt möchte ich noch auf etwas eingehen, und zwar auf zwei verschiedene Typen von Threads. Nicht nur, dass ich gesagt habe, okay, Threads sind jetzt in einem Prozess, es gibt viele Threads, sondern es gibt auch noch verschiedene Thread-Typen. Was für Typen gibt es? Nun, es gibt Lightweight-Thread und Heavyweight-Threads, also Leichtgewichts-Coroutinen und Schwergewichts-Coroutinen. Coroutinen deshalb, weil sie parallel zueinander ablaufen können. Was sind Leichtgewichts-Threads? Nun, Leichtgewichts-Threads werden vom Benutzerprogramm kontrolliert. Zum Beispiel Unix-Bibliotheken gibt es, gibt ganze Bibliotheken dazu, wo das drinsteht. Das können Sie selber programmieren, habe ich auch mal gemacht. Das geht mit ganz wenigen Hardware-Instruktionen, sagen Sie, okay, push Program Counter on Stack, Stack Pointer on Stack und dann hüpf, jump zu dem nächsten hin und umgekehrt entsprechend. Das heißt also, Sie können dieses Wechsel zwischen solchen einzelnen Threads selber programmieren, aber da gibt es ganze Programmbibliotheken, das brauchen Sie nicht selber zu machen. Der Vorteil ist, Sie können sehr, sehr schnell wechseln zwischen den einzelnen Threads, beispielsweise T1 und T2. Das geht in einem Takt von normalen CPU-Takt, das geht also rasend schnell. Deshalb heißen sie auch Leichtgewichtsthreads, weil das sehr schnell geht. Leichtgewicht bezug, der Wechsel ist sehr leicht möglich, braucht wenig Zeit. Sie haben aber einen großen Nachteil. Und der Nachteil stellt sich bei I.O. heraus. Wenn beide Threads in einem Kasten sind, der Kasten ist sozusagen der Container des Prozesses, und einer davon ruft eine I.O.-Operation auf, dann bedeutet es, es muss ein Systemaufruf durchgeführt werden. Systemaufrufe dauern lang. Nicht nur, dass sie lange dauern, sie sind auch so, dass danach der Betriebssystemkern involviert wird. Und der Betriebssystemkern, der behandelt die Threads alle gleich. Der kennt nämlich nur Prozesse. In diesem Fall kennt er einen Prozess und der Prozess ist leider, wenn der I.O. macht, kann er blockiert werden. Da muss er warten, wie alle anderen Prozesse auch. Wenn der warten muss, kann er nicht rechnen. Das bedeutet, alle Threads, die eigentlich was tun könnten, können aber nichts tun, weil sie warten müssen. Zusammen mit den anderen Threads, die Schuldigen sind, sozusagen. Die werden so behandelt und damit werden sie blockiert. Also Lightweight-Threads sind zwar schnell zum Umschalten, aber sobald I.O. ins Spiel kommt, wird das Ganze sehr lahm, weil wenn einer warten muss, müssen alle warten. Das ist nicht so toll. Um das nicht zu tun, gibt es deshalb so etwas wie Heavyweight-Threads. Ja? Ja, klar. Bitte? Hier unten ist Prozess I.O. angegeben. Ja? Was meinen Sie mit, wo steht? Für I.O. Entschuldigung, wenn ich solche Begriffe mit reinnehme. Sie müssen immer fragen. I.O. bestätigt Input-Output. Ist Englisch und bedeutet Ein- und Ausgabe. Ich hätte auch EA schreiben können. Ist das Gleiche. Weitere Fragen? Also fragen Sie, scheuen Sie sich nicht, auch selbstverständliche Dinge zu fragen. Nicht alles ist selbstverständlich für alle. Und wenn man lang mit so einem Kram zu tun hat, dann übersieht man manche Dinge und andere wagen sich nicht zu fragen und das ist ja sehr schade. Bitte.
Auf der Folie davor hatten Sie Multithreading und Hyperthreading.
Bitte? Multithreading und Hyperthreading. Hyperthreading ist die Bezeichnung von Intel für Multithreading.
Okay. Das, innerhalb, was ist ein
CPU-Zyklus? Genau, ein CPU-Zyklus bedeutet, ich habe eine Instruktion, diese Instruktion wird reingeladen in die CPU, dann wird sie dekodiert. Dann wird, die hat Argumente, beispielsweise eine Adresse 1, Adresse 2. Wenn die Adresse 1 angesprochen und die Adresse 2 angesprochen, beispielsweise move, ein Datum von der Stelle A nach der Stelle B. Und dieses Abarbeiten, Reinladen der Instruktion, Rausziehen von A, hinüberschieben nach B sozusagen, das ist alles ein einziger Takt, wobei der besteht nochmal aus Untertakten, nämlich normale CPU, die besteht aus Microcode. Microcode sind viele kleine Anweisungen, welche Register wie angeschaltet werden, abgeschaltet werden. Gatter werden durchlässig gemacht, gestoppt. Da werden die Daten hin und her geschoben innerhalb der ganzen Architektur. Und dieses Durchschieben besteht aus mehreren Dingen und das ist dann ein Zyklus. Okay? Das heißt, der CPU-Zyklus für eine Instruktion wird abgeschlossen und dann wird der CPU-Zyklus für die andere Instruktion angesetzt. Innerhalb eines Zyklus bedeutet in diesem Fall, der Zyklus wird für den Taktgeber von einem externen Clock vorgegeben. Und diese externe Clock, beispielsweise 4 GHz, wird nochmal intern in mehrere kleine Teile geteilt, die intern alles durchtriggern. Und wann umgeschaltet wird, hängt von dem CPU-Typ ab, wie es implementiert ist und so weiter. Aber das war jetzt nur, um klarzumachen, die CPU ist schneller als das RAM und das wird ausgenutzt. Wenn Sie sich das merken, reicht es. Sehr schnell, genau. Und dadurch, dass die Daten alle in der CPU drin sind, geht es sehr fix. Die müssen nicht, die einzelnen Thread-Anteile sind reingelesen worden und sind im Cache von der CPU und sind nicht auf dem RAM. Dadurch kann man das RAM sozusagen erstmal links liegen lassen, warten, bis von dort die Daten hin und her kommen und schon mal weitermachen vor Ort. Das ist die Idee. Und wann umgeschaltet wird, wie gesagt, das hängt von dem einzelnen von den einzelnen Architekturen ab. Intel hat was anderes als die ARM-Architektur oder die AMD-Architektur und so weiter. Das ist die Hardware-Vorlesung, das braucht uns nicht zu interessieren. Das war jetzt nur eine Idee, um zu sagen, okay, es gibt sogar noch eine parallele Abarbeitung. Nicht gleichzeitig, aber Parallelität. Ja. Die CPU hat einen kleinen Teil des Speichers drauf, aber einen ganz kleinen nur. Das steht immer bei der Spezifikation bei den CPUs mit bei. Beispielsweise, die hat gerade mal maximal 1 Megabyte oder sowas. Ja? Und das ist aber ein sehr schneller Speicher, der sauteuer ist. Und den kann man nicht beliebig in Gigabyte, das kann man keinem Mensch bezahlen. Also macht man ihn nur klein auf den Chip drauf, bei der CPU. Wie gesagt, die L1, L2, L3 Hierarchien sind da gegeben und dafür hat man den Hauptspeicher, der ist dann groß, da kann man gigabyteweise reinpacken, der ist dann nicht mehr so teuer. Also die entsprechenden DRAM, also Dynamik-RAMs, die da verwendet werden, die sind wesentlich billiger als, also 1 Gigabyte oder 1 Megabyte RAM als Chip ist billiger als 1 Megabyte RAM in der CPU. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist das Entscheidende. Die Hardware ist da wesentlich aufwendiger für. Der Herstellungsprozess ist wesentlich teurer für dieses CPU-RAM als das, was man draußen hat. Aus diesem Grund die Idee, dass man sagt, man hat eine CPU und einen großen Speicherbereich daneben und alles geht hin und her gleichmäßig, das ist eine Illusion. Im Grunde genommen hat man mehrere Stationen der ganzen Daten, mehrere Cache-Dinge, die immer schneller werden, bis hin zum sehr, sehr schnellen Cache auf dem CPU, direkt dran bei den Hauptgattern, die dort arbeiten, bei den Registern. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich versuche alles zu beantworten, wenn Ihnen was einfällt. Dazu bin ich da. Okay, wir hatten das Problem der Lightweight Threads und die Lightweight Threads, wie gesagt, sind sehr fix beim Umschalten, aber sobald I.O. im Spiel ist, werden sie sehr langsam. Das ist der Nachteil. Wenn man also die benutzt als Bibliothek, dann muss man sich dessen im Klaren sein. Es gibt Alternativen dazu. Das sind die Heavyweight Threads. Die Heavyweight Threads sind dem Betriebssystem bekannt. Vorher hat das Betriebssystem nur einen Prozess bekannt, mehr nicht. Jetzt sind die einzelnen Threads der Prozesse selbst bekannt im Betriebssystem. Der kann uns unterscheiden, wer was will und was nicht will. Das bedeutet, wir haben alle Threads unabhängig voneinander. Wenn Thread 1 ein I.O. macht oder ein EA und der zweite Thread macht ein I.O., dann sind die unabhängig. Und wenn der eine warten muss, muss der andere nicht warten. Der kann vielleicht dann schneller wieder befriedigt werden und weiterarbeiten. Wir entkoppeln also das Warten voneinander und die können unabhängiger und besser parallel arbeiten. Wir haben aber einen Nachteil davon und den sollte man nicht vergessen. Der Nachteil besteht darin, Wir müssen einen Systemaufruf machen, wenn wir ein I.O. machen und wenn wir beispielsweise wieder die Kontrolle haben wollen über die CPU. Dann müssen wir Systemaufruf machen. Das bedeutet, diese ganzen Dinge werden dem Betriebssystem mitgeteilt. Und das Umschalten zwischen den einzelnen Threads macht das Betriebssystem. Das machen nicht mehr wir. Alles wird langsamer. Das ist das Problem. Weil es so langsam ist, deshalb gibt es in den meisten Betriebssystemen zwei Arten. In Windows NT hatte angefangen damit zuerst nur Threads zu kennen. Also Windows NT haben sie immer einen Main Thread und so weiter in eines Prozesses, ein ganzes Thread-System. Und was sie auch programmieren können mit speziellen Entwicklungsumgebungen. Und aber dadurch, dass das Betriebssystem nur Threads kennt, haben sie das Problem, dass sie natürlich langsam umschalten müssen. Um das schnelle Umschalten innerhalb eines Prozesses möglich zu machen, haben die deshalb etwas eingeführt, das nannten sie Fibers. Das heißt, da kommen die Lightweight-Threads durch die Hintertür wieder rein. Fibers gibt es da auch. Sie haben also im Prinzip in allen Betriebssystemen, Linux genauso, Heavyweight-Threads und Lightweight-Threads. Sie müssen sich dann überlegen, ob für Ihren Zweck das eine oder das andere sinnvoll ist und angemessen. Das ist dann Ihre Entscheidung. Die Programmiermöglichkeiten haben Sie beide. Gut, das waren also Heavyweight- und Lightweight-Threads. Und jetzt möchte ich natürlich nicht versäumen, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Wozu gibt es eigentlich Threads im Unterschied zu Prozessen? Ich gebe Ihnen ein paar Antworten vor. Gucken Sie es doch mal an. Suchen Sie sich mal was aus. Gut, irgendwann muss man sich im Leben immer entscheiden. Wie wäre es denn mit jetzt? Also, wer ist denn für Nummer A? Eins. Wer ist denn für Nummer B? Ah, eine Menge. Wer ist für Nummer C? Ja, auch nicht wenig. Und für D? Ganz wenig. Okay. Fangen wir an. Warum ist D falsch? Entschuldigung. Warum ist D falsch? Hat jemand eine Idee?
Weil Kontextaufgaben einzelne Prozesse sind, die sowieso unabhängig sind.
Weil Kontextaufgaben, wenn es überhaupt Aufgaben im Kontext gibt, Sache des Betriebssystems ist und nicht Sache des Prozesses. Der kümmert sich um den Kontext. Das heißt also, der Kontext, nämlich Dateien aufzusetzen oder irgendwelche anderen I.O. anzustoßen, das macht das Betriebssystem im Auftrag von dem. Und der Kontextaufgaben, innerhalb des Prozesses gibt es keine Kontextaufgaben. Der hat einen Kontext. Der ist erstmal statisch, der ist mal aufgemacht worden und dann innerhalb des Prozesses sind Threads drin und die benutzen den Kontext, der gegeben ist. Die machen ihn nicht in der Form selber, es sei denn, wenn einer eine Datei aufmacht oder sowas. Aber das ist nicht eine Kontextaufgabe in der Form. Gut. C waren diverse, gell? Warum ist C falsch? Aus dem gleichen Grund. Es gibt keine Aufgaben des Prozesskontextes. Es gibt Aufgaben innerhalb des Prozesses, aber nicht Aufgaben des Prozesskontextes. Und damit kommen wir schon zu der Frage, warum ist A falsch? Klar, weil es keine Teilaufgaben im Prozesskontext gibt, sondern es gibt nur innerhalb des Prozesses. Teilaufgaben des Prozesses ohne Kontextwechsel abarbeiten, das ist die Idee. Man hat also einen Prozess gegeben, man hat einen Kontext gegeben und in dem Kontext laufen verschiedene Aktivitäten parallel ab. Und das ist die Aufgabe der Threads. Deshalb sind die Threads erfunden worden. Gut. Fragen noch dazu? Nicht weiter. Okay. Dann kommen wir mal zu ganz praktischen Dingen. Manche Leute mögen es praktisch. Die sagen, ja gut, viel Theorie und wie mache ich das jetzt? Wie programmiere ich das jetzt? Nun, kommen wir mal zu den Threads in Python. In Python gibt es ein Modul Thread. Das ist sehr nett. Da kann man also Erstellen von Thread, Low-Level-Thread-Programmierung machen. Aber ich würde es ihm nicht raten zu benutzen. Es gibt viele Fallen dabei. Es ist nämlich ein Low-Level-Modul. Wenn Sie was benutzen, dann rate ich Ihnen, nehmen Sie das Modul Threading. Das basiert auf dem Low-Level und ist High-Level. Und das ist schön gekapselt und damit können Sie durchaus ganz gut leben. Damit können Sie leichter aufgeben. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, High-Level-Funktionen zu benutzen, benutzen Sie immer High-Level, nie Low-Level. Weil die Low-Level, die sind immer so kompliziert und so fehleranfällig und da können Sie so viel falsch machen. Nehmen Sie lieber das eins höher, da ist das alles schon bedacht worden. Da müssen Sie nur die Funktionen ansprechen und nicht mehr die einzelnen Sachen. Müssen Sie nicht wissen, wie das geht, sondern nur, was gemacht werden soll. Okay. Ein weiterer Ratschlag. Es gibt in der Python-Entwicklungsumgebung einen Bug. Das war in Version 2.6. Die neueren Versionen ab 3x sind vielleicht nicht so. Das müssen Sie selber ausprobieren. Also wenn Sie Probleme haben, denken Sie an diesen Hinweis. Diese Entwicklungsumgebung ist nicht unbedingt thread-sicher. Das heißt, gleichzeitige Ausführung von Print-Anweisungen bringt das Ganze zum Absturz. Wenn Sie also sowas programmieren wollen, um sicher zu gehen, dass es keine Probleme macht, benutzen Sie einfach Kommandozeilen. Das ist einfacher, als diesen Idle-Umgebung zu nehmen. Aber wie gesagt, das war in Version 2.6 so. Ob es in Version 3 so ist, das müssen Sie selber ausprobieren. Gut, das ist nur ein Hinweis für praktische Programmierung. Ja, jetzt gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Also, wie macht man das in Python mit den Threads? Wir haben also das Modul Threading, die Klasse innerhalb des Moduls, und die hat zwei verschiedene Dinge. Die hat eine Methode Start und eine Methode Run. Um das besser zu verstehen, gucken wir uns mal an, was macht Start, was im Unterschied dazu Run. Start fügt dem einen Thread dem Python Scheduler zu. Es gibt also eingebaut in die ganze Python Umgebung, in das Python Programmsystem, einen Scheduler. Der läuft unabhängig von Ihnen ab und der macht das Ganze. Auch ein Dispatcher gibt es da drin. Da müssen Sie sich gar nicht drum kümmern. Es reicht, wenn Sie sagen, ich hätte gern einen Thread und der soll starten. Start heißt, hier deklariere ich ein Thread und jetzt mach was mit dem. Nimm ihn auf und lass ihn laufen. Deshalb kann man nicht zweimal Start vom selben Thread sagen, denn wenn er einmal drin ist, ist er drin. Ein zweites Mal macht es keinen Sinn. Da kriegt es nur Fehlermeldungen. Okay, damit fügt man also dem ganzen Thread-System ein Thread hinzu. Und dann gibt es noch eine Methode Run. Die Methode Run, die ist dafür da, dass Sie dem Ding sagen können, was es tun soll. Die Methode Run wird von dem Python-Scheduler aufgerufen, der das in die Warteschlange einsortiert. Nachdem Start es deklariert hat, das konkrete Ausführende ist in Run drin. Wenn die Methode Run beendet ist, ist der Thread zu Ende und er wird aussortiert, weggeworfen. Das heißt, im Zweifelsfall sollte die Methode Run nie zu Ende gehen, hat irgendwo eine Schleife drin. Die läuft immer, macht irgendwas, hat irgendwas zu tun, wartet auf Eingaben, dass man was eintippt, wartet auf Worte, wo die Syntax geprüft werden kann, sonst was. Das ist einmal in so ein kleiner Loop, der da drin ist. Die Methode Run müssen Sie also überlagern durch Ihren eigenen Code. Sie müssen also das Ganze deklarieren und dann diese spezielle Run-Methode hat erstmal nichts drin und die müssen Sie durch eine eigene Methode Run, die Sie deklarieren, überlagern und da schreiben Sie was rein. Und dann haben Sie tatsächlich einen Code, der ausgeführt werden kann. Implementiert werden die Threads also durch Überladen dieser Methode Run innerhalb der Klasse Thread oder alternativ kann man auch ein aufrufbares Objekt übergeben. Das aufrufbare Objekt, zeige ich gleich, das muss etwas sein, was einen bestimmten Call-Statement hat. Der Konstruktor von diesem Thread sieht so aus, dass man ihm Argumente übergeben kann, entweder ein Target oder ein Name. Wenn Sie gar nichts angeben, ist es erstmal nicht definiert. Target ist jetzt das aufrufbare Objekt, das von der Run-Methode aufgerufen wird, beispielsweise eine Call-Methode. Oder Sie können auch None sagen, dann wird halt dieses Run praktisch genommen, was Sie überladen haben. Und ein Name, und das ist ja praktisch. Sie können Namen übergeben, um die Dinger zu benennen, damit Sie wissen, welche Threads überhaupt gerade laufen und welche nicht. Die können dann aussuchen, hier bin ich. Und dann wissen Sie, ah, der ist das gerade. Gut. Wenn Sie überschreiben, müssen Sie daran denken, immer zuerst das Init aufrufen, bevor das Thread benutzt wird, einfach um das ganze Initialisierung innerhalb des gesamten Scheduling- und Dispatching-Systems vorzunehmen. Sie haben also Möglichkeiten, innerhalb von Python Dinge zu benutzen, die vorher schon definiert sind, die ganz gut dann ablaufen können. Und besseren Verständnis gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Angenommen, Sie wollen drei Threads definieren, die gleichzeitig, entre guillemets, also parallel, von 0 bis 9 hochzählen. Sie machen das, indem Sie die Methode run überlagern. Hier haben wir also so einen Code-Auszug. Sie importieren Threading und definieren eine eigene Klasse, countThread nennen Sie es mal, mit dieser Methode. Dann definieren Sie einen Run. Der Run besteht darin, dass Sie erstmal den Counter auf 0 setzen und dann 10 hochzählen. Und zwar auf 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und Sie drucken aus den eigenen Namen und den Counter, den das Ding hat. Dann setzen Sie es hoch. So. Und dann definieren Sie die Instanzen. Das heißt, Sie, nachdem Sie das hier definiert haben, können Sie sagen, Variable T1 ist, definieren Sie einen Thread und nennen ihn Thread Nummer 1. 2, Thread Nummer 2, für 3, Thread Nummer 3. So, damit haben Sie das Ganze erstmal, die Instanzen definiert und dann sortieren Sie diese Instanzen ein in das allgemeine Threading-System. Dazu wählen Sie Start. T1 Start, T2 Start, T3 Start. So, jetzt sind die drin und dann laufen sie los. Das Run haben Sie vorher definiert. Das heißt, das ist auch schon klar, wenn die Dinger also mal eine Kontrolle bekommen, dann sind Sie sicher, das funktioniert auch. Das müsste durchlaufen. Fragen dazu zur Konstruktion? Sonst gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir sie loslaufen lassen. Hier ist, ja, gelb ist zu sehen. In gelb ist also das Überladen drin. Sie überladen also Run bei der ganzen Geschichte. Das ist Ihr Beitrag und danach müssen Sie natürlich auch das definieren. So, und dann läuft es los. Der Dispatcher ist aktiv und es wird läuft und läuft und läuft und läuft. Tja, und wenn Sie das angucken, was passiert, dann sehen Sie, dass zuerst in blau Thread Nummer 1 brav sagt, ich laufe, 1, 2, 3, 4, ich zähle brav hoch. Dann irgendwann ist er sogar zu Ende, da kommt Thread Nummer 2 an die Reihe und er sagt auch, ich laufe und ich zähle hoch. Und dann kommt dummerweise, wird aber unterbrochen, denn dann ist seine Zeit abgelaufen und Thread 3 kommt ran, zählt hoch. Dann kommt wieder Thread 2, dann 3, dann 2. Es ist sehr unregelmäßig, wie das dispatched wird. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dispatcher funktioniert. Auf jeden Fall kriegt jeder mal die Kontrolle. Und dann sehen Sie aber etwas, und das ist gar nicht schön, denn nachdem Thread 2 sagen wollte, hier, ich habe von 8 auf 9 hoch, plötzlich unterbrochen und Thread Nummer 3 setzt wieder ein. Und an diesem Beispiel sehen Sie, das ist ja nur ein Beispiel, es kann auch anders ablaufen, je nach der Ablaufumgebung, können Sie selber ausprobieren, die Synchronisation ist fehlerhaft. Statt dass Thread 2 vollständig ausdrucken kann, haut einfach Thread 3 dazwischen und macht irgendeine Ausgabe. Und dann darf Thread 2 wieder weitermachen, den letzten Rest noch rausgeben. Und das ist etwas, das kann sehr problematisch werden. Sehr problematisch. Warum? Nun, zum Abschluss in den letzten 5 Minuten versuche ich mal, das Problem anzusprechen und ein paar Grundideen der Synchronisation Ihnen schon beizubringen. Was wir machen müssen, ist das Ganze synchronisieren. Entscheidend. Wir müssen Threads synchronisieren, wir müssen Prozesse synchronisieren. Auf allen Ebenen, wo Parallelität angesagt ist, ist auch Synchronisation angesagt. Wenn man Menschen nicht koordiniert, dann macht jeder, was er will und dann kommt nichts Gutes dabei raus. Deshalb müssen alle Gruppen sich regelmäßig treffen und leider ist die Kommunikation in Gruppen exponentiell. Das heißt, je größer die Gruppe, umso länger dauert es, bis man synchronisiert ist. Das ist nicht besonders gut. Bei Prozessen ist das auch nicht besonders gut. Man muss also Regeln einführen, ganz konkrete Regeln der Synchronisation. Und das möchte ich jetzt mal an einem Beispiel klar machen, bevor ich in die Regeln reingehe. Das typische Problem ist zum Beispiel bei Banken der Fall, Datenbanken, aber auch bei konkreten Banken, die Geld verwalten. Sie haben parallele Prozesse. Mehrere Benutzer arbeiten auf den gleichen Daten. Zum Beispiel hier, die Dame zahlt 500 Euro ein und ihr Konto ist auf 300 Euro. Und da möchte jemand 100 Euro abheben vom selben Konto. Das kann ja mal passieren. Dummerweise sind sie gerade beide aktiv. Das heißt, um 15.02 Uhr loggt sie sich ein, das Konto wird gelesen, dann werden 500 Euro drauf addiert und dann wird es rausgeschrieben. Dann ist das Konto normalerweise auch bei 800 Euro, würde man denken. Nun ist es aber so, dass jemand 100 Euro abheben will. Was macht er? Er hat gerade bei 15.01 Uhr das gelesen. Dann wird unterbrochen, das hier wird eingezahlt, dann wird 100 Euro abgezogen von dem, was er gelesen hat und er schreibt zurück, statt 300, 200 Euro. So, das Konto ist auf 200 Euro. Sind Sie damit zufrieden? Ich würde sagen, wenn mehrere Leute auf demselben Konto arbeiten und das leider unterbrochen wird, sodass der Kontostand nicht stimmt, das ist etwas, was kein Benutzer tolerieren wird. Sie am allerwenigsten. Also, wenn solche Sachen bei Ihrer Bank passieren, bin ich sicher, Sie werden die Bank wechseln. Das ist kein gutes Geschäftsmodell. Mit anderen Worten, Banken sind darauf angewiesen, dass sie solche Dinge vermeiden, dass sie sauber synchronisieren, parallele Aktionen synchronisieren. Und die Synchronisierung ist beruht auf Mechanismen, auf Basismechanismen, die werde ich Ihnen nächstes Mal erzählen, atomaren Aktionen und Ähnlichem. Zur Motivation, ich habe mal einen ehemaligen Diplomanten, damals noch Diplomanten, Masterstudenten heutzutage, gehabt, der ist zu Microsoft gegangen und der hat erzählt, dass eine der wichtigsten Aufgaben war, dass sie zu einer großen deutschen Bank hier im Frankfurter Raum gerufen wurden, bei denen funktionierte nichts. Es stellte sich heraus, dass die Leute, die das alles programmiert hatten, das waren so Hobbyprogrammierer. Die hatten mit kleinen PCs angefangen und immer weitergemacht und glaubten nun, sie könnten auch die ganzen finanziellen Geschichten auch mit diesem Wissen durchführen. Die hatten aber vergessen, dass da eine Synchronisation dringend notwendig ist und die gesamte Software von denen musste umgestellt werden. Und das ist etwas, was man nicht hinterher machen kann, das muss man von Anfang an machen, ganz, ganz, ganz Basis unten. Das gesamte Projekt von 9 Millionen Euro musste eingestampft werden und neu gemacht werden, weil die Leute leider zu wenig Ahnung von Informatik hatten. Sie haben die Möglichkeit, das nicht zu tun, indem ich Ihnen erzähle, wie genau das funktioniert, was Sie beachten müssen bei solchen Sachen. Also, Sie müssen versuchen, Bedingungen zu vermeiden, wo ein Prozess den anderen überholen kann. Das heißt, es gibt eine Race Condition. Race Conditions sind Bedingungen oder die Überholungsmöglichkeiten, Bedingungen, bei denen automatisch Schwierigkeiten auftreten können. Schwierigkeiten, die sich teilweise nur bei hohem Lastverkehr abzeichnen. Es gibt die Geschichte von Neckermann zum Beispiel, bei denen alles funktionierte, super, die ganzen Bestellabläufe. Und dann, in der Weihnachtszeit, wenn das Geschäft so richtig auf Touren kam und die Rechner heiß liefen, dann kamen plötzlich unerklärliche Ausfälle, unerklärliche Sachen, die passierten und keiner wusste, wie und was. Die Ursache waren Race Conditions. Immer dann, wenn man nicht weiß, manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Typische Sache, wenn da irgendwas falsch programmiert wurde, wenn nicht aufgepasst wurde bei Synchronisierung. Damit das nicht bei Ihnen passiert, möchte ich Ihnen ein paar Dinge erzählen. Ganz konkret erstmal das war jetzt ein anschauliches Beispiel mit dem Konto, aber allein in der normalen, Warteschlange gibt es das Problem. Es gibt die PCB, Prozesskontrollblock, Warteschlange. Da gibt es einen Anker und Sie haben vielleicht mal sowas wie Listen gehabt. Haben Sie schon mal Listen gehabt vorher? Ja. Listen. Listen sind also mehrere Dinge, die hintereinander laufen und üblicherweise werden die mit Pointern oder Zeiger oder Adressen gehandelt. Da gibt es einen Anfangspunkt, der nennt sich Anker und der verweist auf einen nächsten Eintrag und der Eintrag verweist wieder auf den nächsten und so weiter. Und an jedem Eintrag hängt die ganze Dateninfo dran von diesem Element, was da eingetragen ist. Gut, was passiert nun, wenn Sie zwei Prozesse zum Beispiel haben, die beide etwas tun wollen? Der eine möchte den Prozess, der ein A wird eingehängt, das andere B soll ausgehängt werden. Nun, was passiert? Es kommen Race Conditions an. Angenommen, Sie fangen mit B an. Kontrolle ist zuerst auf der rechten Seite. Der Anker wird gelesen, der zeigt gerade auf B. Und dann wird er unterbrochen. Unterbrochen durch die Aktivität, dass A eingehängt werden soll. Das bedeutet, A läuft los, er liest den Anker, der ist Pointer zu B, setzt den Zeiger, sein ist Next zu B und dann wird der Anker zu A eingesetzt. Das heißt, er wird hier gerade eingehängt. Das ist die eine Idee. Wenn er fertig ist, geht es weiter mit B, der liest den Zeiger und setzt Next Pointer zu C. Und zwar diesen Zeiger hier zu C nimmt er und setzt den Anker, sodass der Anker direkt hier hin tut. Das heißt, er hängt sich aus, aber dummerweise hat sich vorher A noch eingeklinkt. Das heißt, A und B werden ausgehängt. Weg sind sie. B ja und A aus Versehen. Tja, damit ist Prozess A weg. Tut mir leid. andersrum genauso. Wenn zuerst A anfängt und er wird unterbrochen an dieser Stelle, dann wird B zwar ausgehängt, Anker wird entsprechend gesetzt, aber da sich noch den alten Anker gemerkt hat, wird das hier schön eingeklinkt und B ist nicht ausgehängt. Mit anderen Worten, beide Effekte, egal welcher von beiden gerade anfängt, wenn er an der falschen Stelle unterbrochen wird, gibt es nur Chaos. Gibt es Dinge, die nicht sinnvoll sind. Das Problem liegt darin, wenn man mal genau überlegt, dass beide Prozesse auf dieselbe Variable, nämlich den Anker, lesen und schreiben. Und diese Synchronisation des Lesen und Schreibens auf diesem Ding, das ist das entscheidende Problem. Frage, was kann man tun, um das zu verhindern? Ja? Ja, richtig. Wie macht man das? Bitte? Ja, Synchronize ist aber nur ein High-Level-Konstrukt. In Wirklichkeit wird jetzt anderes bearbeitet, und zwar sogenannte Signale oder Semaphore. Und das ist etwas, was ich Ihnen zeigen kann. Semaphoren wurden erfunden von Herrn Dijkstra 1965 und er war Holländer. Und in Holland war es allbekannt, wenn da ein Kanal ist und da wollen zwei Schiffe durch und in dem Kanal ist nur Platz für eins. Das heißt, dieser Abschnitt kann nur von dem einen belegt werden. Dann hat man am Eingang und Ausgang hat man eine Signalbarke. Und sobald ein Schiff passiert hat, wird diese Signalbarke auf Rot gesetzt. Das gibt es übrigens nicht nur bei Schiffen, auch bei Eisenbahnstrecken und Ähnlichem. Und derjenige, der andere muss warten, bis der hier wieder raus ist. Und dann werden beide synchronisiert wieder hochgesetzt. Wenn man das nicht beachtet, gibt es Chaos. Ich erinnere nur an den Bahnwärter, der auf seinem Handy gespielt hat, während die eingleisige Strecke benutzt wurde und vergessen hat, dass da ja gerade ein Zug drin ist und dann die Semaphoren wieder hochgesetzt ist. Es gab den Totalcrash mit vielen Toten, Sie erinnern sich. Ist gar nicht so lange her. Also diese Semaphoren sind wichtig, werden benutzt im täglichen Leben und können von uns ebenfalls benutzt werden. Und ich möchte jetzt, es ist fünf weitere von euch, ich hoffe, Sie müssen nicht gleich weg, ist gerade noch zu Ende machen. Wir haben ja etwas später angefangen. Wie funktioniert das in der Informatik? Nun, wir definieren uns Semaphore. Und zwar eine Semaphore S, das ist unsere Signalbarke. Und wenn wir in einen kritischen Abschnitt hineingehen, in diesem Fall ist es ein Codeabschnitt, nicht unbedingt ein Kanalabschnitt, sondern ein Codeabschnitt. Wenn wir da hineingehen, dann wird eine Methode aufgerufen namens P von S oder passieren sozusagen. Und wenn wir am Ausgang wieder rauskommen, dann rufen wir die Methode auf verlassen. Und damit setzen wir das Semaphor wieder zurück, sodass der Nächste das machen kann. Wenn einer ein P von S aufgerufen hat und damit belegt hat das Ganze und ein zweiter ruft P von S auf, dann wird er blockiert. Dann kann er nicht mehr weiter, so lange bis es wieder freigegeben wurde. Er muss also warten, dass die Signalbarke wieder auf grün gesetzt wird. Sonst geht es nicht. Kritischer Abschnitt ist also ein nicht zu unterbrechender Codeabschnitt, ein Codeabschnitt, in dem eine globale Variable gesetzt, gelesen und geschrieben wird. Nur lesen ist unproblematisch, dann stört man sich nicht. Nur schreiben ist nicht besonders gut, es muss gelesen und geschrieben werden, damit auch die Werte referenziert werden. Hier ist ein Beispiel, paralleles Hochzählen, was wir vorhin hatten. Hier versuchen wir einfach die verschiedenen Threads oder Prozesse, kann man genauso gut machen, dadurch zu synchronisieren, indem wir sagen, unsere globale Variable Z wird dadurch geschützt, indem wir vorher ein P von S ansetzen und nachher ein V von S. Beide parallel. Und innen drin, in dem kritischen Abschnitt, da wird die Variable 1 hochgesetzt und rausgeschrieben, sodass wir parallel hochzählen können, dieselbe Variable mit zwei verschiedenen Threads oder zwei verschiedenen Prozessen. Ohne dass mittendrin unterbrochen wird. Das Hochzählen, das Schreiben kann nicht unterbrochen werden. Das ist die Grundidee dabei. Und diese Grundidee geschieht dann so, dass gewartet werden muss, wenn einer davon bereits das durchlaufen hat und der andere durchläuft es auch, muss gewartet werden. Und wenn er aber es absolviert hat, dann gibt er dem anderen jeweils wieder den Abschnitt frei. Das ist die Grundidee. Gut, damit kommen wir zu meiner letzten Folie. Frage an Sie. Wann kommt es zu Race Conditions? Wenn man den gleichen Prompt-Code verwendet, wenn dieselben globalen Variablen geschrieben und gelesen werden, oder wenn man eine lokale Variable mit demselben Namen verwendet. Wer ist für A? Wer ist für B? Viele Leute. Wer ist für C? Gratulation, B ist richtig. Tut mir leid. derselbe Name ist total unwichtig. Man kann lokal zweimal denselben Namen verwenden. Das wirkt sich nicht aus. Die globale Variable ist entscheidend. Wenn die benutzt wird, global, dann erst gibt es Zugriffsprobleme. Lokal kann man auf dieselben Namen, aber bedeutet nicht, dass es dieselbe Speicherstelle ist, sondern können zwei verschiedene Speicherzellen sein, aber lokal jeweils denselben Namen. Das ist ganz egal. Das können Sie immer machen bei zwei verschiedenen Threads. Die haben ihre lokalen Namen unter sich. Innerhalb einer Methode gibt es immer einen lokalen Namen. Den können Sie beliebig wählen. Gut, das ist die eine Frage. Bevor Sie gehen, bitte beantworten Sie mir noch die zweite. Was ist denn eigentlich ein kritischer Abschnitt? Okay, Sie können sich besprechen. 5 Sekunden. Ich will Sie nicht zu lange aufhalten. Gut, kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für A? Mhm. Wer ist für B? Mhm. Wer ist für C? Wer ist für D? Die Mehrheit hat in diesem Fall recht, tut mir leid. Warum nicht A? Nun, laufzeitmäßig hat es überhaupt nichts zu sagen. Die Zeit sollte in logischer Programmierung nie eine Rolle spielen. Zeit ist in diesem Fall nur dazu da, dass man abbrechen kann, aber man weiß nie, wie lange tatsächlich eine Routine auf einem Rechner braucht, weil die CPUs ändern sich, die Taktzeiten ändern sich, man soll sich nie auf Zeit beziehen. Warum nicht B? Nun, der muss nicht gleich sein. Jeder kann schreiben und lesen auf verschiedene Art und Weise. Entscheidend ist davon, dass es einen gemeinsamen globalen Zugriff hat. Und der muss synchronisiert werden, egal was jeder damit vorhat. Und warum nicht C? Nun, das hat nichts mit Rekursion zu tun. Iterative Rekursion, das ist eher ein Ablenkungsmanöver. Das können Sie sonst was mitmachen. Entscheidend ist der Begriff der globalen Variablen, der schreibend und lesend benutzt wird. Genau wie auch in der Frage bei Two Race Conditions. Die hängen eng zusammen um den gleichen Begriff. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie jetzt. Bitte schön.